Caro Wedekind, was machst denn du? Wer bist denn du?
Ich mache viele Dinge, die ich jetzt hier auch nicht alle lückenlos aufzählen werde, aber ich bin unter anderem Illustratorin und Comiczeichnerin und habe das Zinefest Berlin gegründet. Ein Treffpunkt für selbstverlegte Publikationen. Also, weiß jetzt nicht, ob ich voraussetzen kann, dass jeder das Wort Zine kennt.
Da können wir ja gleich noch zu kommen. Lass uns noch mal kurz ein bisschen bei dir bleiben. Was machst du selber für Kram?
Also jetzt an Illustrationen und Comics, es ist immer so ein bisschen absurder Humor, würde ich sagen. Ich habe ein paar narrativere Sachen, also zum Beispiel so autobiografische Dinge gemacht, aber ich glaube, wo ich mich so am wohlsten fühle, ist einfach absurde Bild-Text-Kombinationen, die halt auch nur das sind. Das heißt nicht, dass sie nicht irgendwie in Zusammenhang mit weiteren Zeichnungen stehen können, aber Narration würde ich es jetzt nicht direkt nennen, sondern eher so assoziativ zusammengehörend. Genau, sowas mache ich.
Und du machst auch Fotos, ne?
Ja, ich mache auch ab und zu Fotos. Aber ich mache Analogfotos bis jetzt.
Wie war es noch so mit entwickeln und so?
Ja. Ja, entwickeln ist auch total geil. Also ich bin auch einfach gerne in der Dunkelkammer. Mhm. Aber ich habe auch voll wenig Zeit für Dunkelkammer gehabt in letzter Zeit. Und von meinen letzten Filmen, da gab es so einen kleinen Unfall. Der ist mir dann nämlich verkantet irgendwie im Apparat. Und da war ich gerade auf so einem Festival und dachte, scheiße, ich muss jetzt hier diesen Film rauskriegen. Aber es gibt nirgendwo einen dunklen Ort, weil es war halt irgendwie so auf dem Feld in Brandenburg. Aha. Und du hattest halt immer auch nachts zu viel Licht, sodass du den Fotoapparat nicht aufmachen kannst. Und dann habe ich mich da von einem Freund in so einen Container sperren lassen, weil das der einzige dunkle Ort war. Und dann da Viertelstunde gesessen und diesen Film da rausgefummelt. Und das war der Moment, wo ich entschieden habe, dass ich mal auf Digitalfotografie umsteigen sollte.
Ist dabei wenigstens was Hübsches von mir rumgekommen?
Es waren ein paar gute Fotos dabei. Die sind auch in meiner letzten Serie, die du vielleicht gesehen hast. Aber der halbe Film wurde dann doch belichtet, leider.
Hast du da irgendwie eine Ausbildung oder irgendwas in die Richtung? Oder hast du dir das selber beigebracht?
Ich studiere noch. Ich studiere Kommunikationsdesign.
Da geht man auch mal in die Dunkelkammer dann.
Ja.
Was ist denn da so der Reiz dran? Also ich meine, ein bisschen ähnlich hat man es ja bei Comics oder bei Illustrationen jetzt, dass viele jetzt digital arbeiten und so weiter, weil es halt einfacher ist und halt so die unterschiedlichen Vorteile mit sich bringt. Aber so dieses mit Farben richtig rumschmieren ist halt dann doch irgendwie nochmal irgendwie eine geilere Sache, finde ich jedenfalls. Du hast schon gesagt, du gehst gerne in die Dunkelkammer.
Mhm. Ja. Also zumindest in die Abzugsdunkelkammer, in die Negativdunkelkammer gehe ich nicht so gerne. Der Film ist halt wesentlich empfindlicher als das Fotopapier, wo du dann die Abzüge drauf machst. Und wenn du den entwickelst, dann muss es halt einfach stockdunkel sein. Also so, deshalb musste ich mich halt in diesen Container sperren lassen und nicht so, wie man das kennt mit dem roten Licht. Mhm. Und so absolute Dunkelheit, dann haben deine Augen halt überhaupt keine Reize mehr. Völlig impulslose Umgebung und da kann es passieren, dass sich dein Gehirn dann halt einfach selbst was ausdenkt. Und bei mir ist das jedes Mal so, also wenn ich da drin bin, kriege ich Halluzinationen und dann sehe ich immer irgendwelche Schatten, irgendwelche Leute rumlaufen, die gar nicht da sein können, die ich gar nicht sehen kann. Das ist ein bisschen gruselig. Ja. aber so Abzüge machen ist... Kann sein, dass Analogfotografie auch irgendwelche Vorteile hat, die ich jetzt nicht kenne. Dafür reicht irgendwie dann doch mein Auge nicht aus, um die zu sehen. Aber ich mag einfach so dieses Handwerk. Das ist auch total meditativ einfach. An irgendwelchen Schüsseln zu rütteln und zu gucken, wie dein Bild entsteht.
Und man hat viel weniger Versuche.
Ja, beim Fotografieren selbst, ja, das stimmt. Dafür habe ich aber auch noch nicht genug digital fotografiert, also nicht über einen längeren Zeitraum, um zu wissen, ob ich das wirklich nutzen würde und dann die ganze Zeit von jedem Motiv 20 Bilder machen, weil irgendwie stelle ich es mir auch nervig vor. Weil ich möchte ja nicht die ganze Zeit hinter der Kamera sein. Ich möchte eigentlich primär die Situation erleben und wenn ich dann eine sehe, die festgehalten werden muss, dann kurz drauf.
Ich versuche mich gerade mal dran zu erinnern, ist das alles schwarz-weiß gewesen?
Ja, ist alles schwarz-weiß.
Ist das eine bewusste Entscheidung?
Ja, nee, es war irgendwann mal eine bewusste Entscheidung, weil ich das halt entwickeln kann. in der Uni und Farbe nicht so leicht. Und inzwischen ist es, glaube ich, aber einfach nur noch Tradition, weil ich mir das irgendwann überlegt habe, mache ich jetzt alles schwarz-weiß.
Ach, Farbe entwickeln ist auch aufwendiger.
Ja, genau. Da brauchst
Wieso?
du mehrere Chemikalien für. Ich weiß es nicht genau.
Ach ja, da brauchst man ja den ganzen Kram. Ist auch teurer, wesentlich teurer, ne? Analog fotografieren.
Als digital, ja, auf jeden Fall.
Die Filme, die sind wahrscheinlich auch viel teurer geworden, ne?
Also Filme finde ich noch okay, aber wenn es entwickeln lässt, kostet halt was. Wenn du es selbst machst, kostet es unglaublich viel Zeit. Es ist schon, wenn man einfach nur Bilder von Situationen haben möchte, dann ist, glaube ich, Digitalfotografie inzwischen.
Machst du gar nicht, oder was? Nicht mal so mit dem Smartphone oder so?
Ich habe mit dem Smartphone tatsächlich schon mal ein paar Bilder gemacht, aber ich habe das Kabel verbummelt, womit ich die mal runterkriege. Nee, aber das kannst du auch nicht vergleichen mit dem Smartphone mal. Nee.
Nee,
Nee.
nee. Deine Comic-Sachen habe ich mir auch angeschaut. Und du hast gerade schon gesagt, du hast teilweise so narrative Sachen, teilweise aber auch wirklich nur so Bilder mit Textunterschriften oder so, ne? Also so ein bisschen, also ein bisschen Narration ist eigentlich meistens dabei, auch wenn das Bild nur an sich irgendwas erzählt. Was hast du da so für Themen oder was interessiert dich da? Wofür setzt du dich hin und zeichnest was?
Witz hauptsächlich. Das auch jetzt nicht unbedingt in der Form der klassischen Pointe, sondern, also nicht so, dass das so drauf hin aufbaut, sondern halt einfach das überraschende Element. Also das, was du jetzt irgendwie nicht erwartet hast, was dann irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber trotzdem teilweise auch nachvollziehbar ist in dem Moment. Und das ist dann der Humor da dran. Und keine Ahnung, also ist das mein letztes? Ja, mein letztes Heft, also was ist hier im Laden? Wir sitzen gerade in der Renate Comic-Bibliothek. Was hier im Laden auch gibt, ist, das heißt LSD ins Spülwasser. Und das heißt halt so, weil es total dumm wäre, LSD ins Spülwasser zu Also.
Also du publizierst auch selber, machst Heftchen und machst also nicht nur Sachen fürs Internet, sondern du magst so das alte Handwerk.
Ja, beim Drucken ist jetzt, naja, okay, so Siebdruck und so ist auch ein schönes Handwerk. Da ist jetzt nicht so das Handwerk im Vordergrund, sondern es ist eher, ich mag halt auch einfach Papier. Also ich finde es ein schönes Medium, es ist haptisch, es gibt so viele verschiedene Arten. Und Hefte kann man halt auch irgendwie so auf dem WG-Klo rumliegen haben. Das finde ich immer so den Hauptvorteil gegenüber, einfach Comics ins Internet stellen. Und dann macht man das einfach so. Also meine Freunde machen das auch, alle machen das.
Das ist der Gruppenzwang.
Genau. Gruppenzwang der Comiczeichner ist, druckt eure Sachen aus, heftet sie zusammen und verkauft sie in Comicläden.
Ja, also falls jemand, also wahrscheinlich wenn doch einige den Laden hier nicht kennen, Renate Comicbibliothek, der ist, also zumindest im vorderen Raum liegen haufenweise so selbstgedruckte Sachen rum
Ja.
und ihr habt hier auf jeden Fall eine Menge interessante Sachen am Start. Erzähl doch mal ein bisschen über den Laden und so die Leute, die hier so Kram produzieren.
Okay, also Renate Comic-Bibliothek unter renatecomics.de, glaube ich. Das ist jetzt die URL, die ich mir nicht aufgeschrieben habe vorher. Ist wie gesagt, halt eine Comic-Bibliothek in Berlin. Keine Ahnung, wie viele tausend Bände jetzt gerade im Bestand sind. Wir haben auch online abrufbar so einen Bibliothekskatalog. Da kann man gucken, ob das da ist, was man haben möchte. Und da kann man halt Mitglied werden und Comics ausleihen oder einfach so vorbeikommen und die vor Ort lesen. Und das ist entstanden, also dieses Bibliotheksprojekt aus ja, so ein Kreis, so einer Künstlergruppe, und die bringen auch seit den frühen 90ern regelmäßige Publikationen raus, halt so ein Zine. Das heißt Renate, jetzt haben wir gerade Ausgabe 22 fertig gekriegt. Ja, so eine Künstlergruppe, die halt regelmäßig so ein Heft rausbringt. Und dann haben wir noch einen kleinen Comicladen, um die Miete reinzukriegen, weil das mit der Bibliothek alleine rentiert sich irgendwie nicht so. Und da verkaufen wir dann halt unser Zine, aber auch Sachen von anderen Künstlern. Also wenn da irgendwie Berliner Comiczeichner-Seite, dann könnt ihr mal vorbeikommen, uns das zeigen und dann brauchen wir ungefähr ein halbes Jahr, um zu entscheiden, ob wir es mögen.
Dann noch ein halbes Jahr, um dann irgendwas damit zu tun.
Ja, genau. Und dann kann man das hier verkaufen.
Cool. Ja, ist auch so eine richtige Comic-Institution eigentlich schon, kann man schon sagen. Ne? Mhm.
Ja, also, es gibt auch diesen Stammtisch, ne?
Ja.
Also, hast
was passiert denn eigentlich bei diesem Stammtisch? Ich will schon seit 100.000 Jahren ungefähr da mal hingehen, aber habe es irgendwie noch nicht geschafft.
Also einmal im Monat, am ersten Montag im Monat, gibt es ab 8 Uhr hier einen Comiczeichner-Stammtisch. Das heißt, dass jeden Monat immer die gleichen 10 bis 20 Leute kommen, nicht über Comics reden, sondern Bier trinken und danach betrunken nach Hause gehen. So ist das. Nein, theoretisch kannst du auch vorbeikommen und weil du ein interessantes Comic-Thema hast oder weil du jemandem dein Portfolio zeigen willst, ob das irgendwie was taugt und ein bisschen Meinung und so. Das machen auch vereinzelt Leute, aber die meisten von uns kommen eigentlich nur zum Bier trinken.
Ist ja Grund genug, auch sich zu treffen, ne?
Ja.
Wie produzierst du denn deine eigenen Sachen, die Hefte?
Super unterschiedlich. Also einige und ich glaube auch die meisten sind halt einfach so in klassischer Zine-Manier fotokopiert auf weißem Papier. Mhm. Einfach nur, um es halt so da zu haben oder weil ich das für eine angemessene Form hielt. Und dann habe ich aber auch ein paar Sachen anders und aufwendiger gemacht. Zum Beispiel ein Risografie-Heft, was auch sehr dickes Papier hat, also was eher so ein Kunstbüchlein dann ist und wo es halt auch um dieses Papier und um diese Farben und um diese Druckart einfach geht. Also das kann ich jetzt nicht so davon trennen. Ich habe das von Anfang an so gedacht. Das war jetzt nicht, dass ich die Bilder fertig hatte und dann dachte, wie drucke ich das jetzt? Die Fotos, die du schon erwähnt hast, habe ich halt auch bisher nur ein Heft mit rausbringen können, weil da habe ich das richtig drucken lassen. Also Schwarz-Weiß-Fotografie immer noch, aber wenn du das einfach fotokopierst, da geht zu viel Informationen verloren. Mhm. Also die ganzen Graunuancen werden dann halt so oft das Nötigste zusammengekocht, als gäbe es nur drei Töne oder so. Mhm. Und das fand ich inakzeptabel. Deshalb habe ich das richtig drucken lassen, Digitaldruck. Und das ist einfach ein bisschen zu teuer für mich, um das ständig zu machen. Deshalb gibt es da erst einen Mann. Mhm. Ja, also solche Dinge mache ich. Ich mache auch Siebdrucke.
Okay, das ist aufwendig, ne?
Ja.
Kannst du das mal beschreiben? Ich glaube, das wissen auch viele gar nicht, was das für ein Akt ist.
Wie Siebdruck funktioniert? Mhm. Okay, also du hast da so ein Stück Stoff, den spannst du auf eine Leinwand und also so ein Gewebe halt und dazwischen sind halt Löcher, die sind ganz klein. Das ist dieses Sieb, also ist jetzt nicht so wie ein Küchensieb. Mhm. Und das ist Wasser und natürlich auch farbdurchlässig. Dann schmiert man das ein mit einer fotosensiblen Paste. Also das wird hart, wenn es UV-Licht ausgesetzt wird. Und das Motiv muss man davon abdecken. Also man hat dann das Motiv in Schwarz auf möglichst transparenten Untergrund, legt das auf diese Leinwand mit dieser Paste eingeschmiert ist und setzt es dann UV-Licht aus. Das Schwarz von dem Motiv beschützt diese Paste vor dem UV-Licht und der Rest außenrum wird hart. Und dann kann man das, was weich geblieben ist, von der Paste wegspülen und hat dann da weiter diese Stoffzeugs mit den Löchern drin. Und da kann man dann Farbe durchdrücken, die dann die Form des Motivs hat. So funktioniert Siebdruck.
Deswegen gibt es auch nicht so Verläufe oder so, ne? Deswegen hat man immer so fette Farbflächen. Wobei es gibt auch irgendeine Technik so mit Verläufen, da geht irgendwas, ne?
Ja. Ne, also du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst natürlich auch dein ganzes Motiv rastern, dann hast du auch einen Verlauf. Es ist halt nur, also das ist so eine ganz dicke Paste, diese Farbe. Es ist halt einfach so wie Acrylfarbe. Mhm. Und du kannst es auch oft bei Siebdrucken fühlen. Also wenn du drüber streichst, merkst du, wo die Farbe ist. Also es ist sehr viel dicker als irgendwie so andere Druckarten, Offset oder so. Und deshalb kannst du nicht ganz so präzise arbeiten. Also unter Schriftgröße 10 geht, glaube ich, nicht, weil es keine fein genugen Siebe gibt. Mhm. Und Und du kannst aber mehrfarbige Verläufe machen. Das geht ganz gut. Also, dass du einfach auf deinen Sieb mehrere Farben verteilst und dann da drüber reibst. Habe ich auch ein paar Beispiele hier, aber da weißt du vorher nicht exakt, wie es aussehen wird. Also es ist dann immer so ein bisschen eine Überraschung, aber das ist auch gerade das Schöne daran. Also wie sich diese beiden Farben dann verhalten werden.
Ja, das Unperfekte in den alten Techniken ist beim Fotografieren ja dann auch so, oder halt beim Zeichnen, wenn du irgendwie mit Pinsel inkst, dann hast du halt da irgendwelche Spritzer auch mal dran oder irgendwelche Ausreißer und so. Und das macht's dann besonders. Und das versuchen jetzt alle nachzuahmen mit digitalen Techniken, ist eigentlich auch.
Wenn ich das könnte, würde ich das wahrscheinlich auch machen, aber ich bin einfach nicht so der Photoshop-Crack, dass ich das machen kann. Deshalb muss ich weiter analog arbeiten.
Ja, was machst du mit Siebdruck? Dann so Poster oder was machst du da?
Ja, also ein ganzes Heft habe ich noch nicht geschafft, das wäre ein bisschen aufwendiger, wäre aber auch mal schön, aber so Poster und Karten und so. Bei den Sachen sind die Motive meistens niedliche Tiere, weiß auch nicht warum, aber irgendwie fange ich an, was zu zeichnen und am Ende sagt wieder ein niedliches Tier. Oder auch Textilien, so Hipsterbeutel und so.
Ah ja, Hipsterbeutel, so, ja gut. Ihr macht hier schon jahrelang irgendwie eure Zines und eure handgetackerten, wunderschönen kleinen Heftchen. Und dann hast du dir irgendwann gedacht, Moment mal, irgendwie müssen wir doch damit irgendwie mehr machen, als das nur hier im Laden rumliegen zu lassen? Oder was ist da passiert?
Da ist das Zine-Fest Mülheim passiert. Also es gibt halt diese Zine-Kultur, auch nicht nur im Comic-Bereich, dass Leute einfach ihr Zeug ausdrucken und unter die Leute bringen in kleinen Auflagen, ohne sich weiter groß Gedanken drüber zu machen, einen Verleger zu finden oder so. Ich erkläre nochmal ganz kurz das Wort. Also das kommt von Magazine, also die letzten vier Buchstaben davon, Z-I-N-E. Das wurde dann abgewandelt zu Fanzine, weil die ersten Sachen der Fanzine-Kultur Publikationen waren, die sich mit anderer Kunst irgendwie beschäftigt haben und aus so einer Fankultur
kam. Ja, so viel zu Musik oder auch zu Film und so Kram, ne?
Ja, sowas gibt's auch heute noch viel, also so aus im Punk-Bereich ist es halt total groß geworden.
Ja, hier unser Mike hat auch früher so Fanzines gemacht zu Kinofilmen, zu Star Wars und so Sachen. Ja, also es gibt in allen möglichen Bereichen eigentlich ganz unterschiedliche Themen, ne? Und es gibt seit den 70ern oder so, ne?
Nee, das gibt's noch eher. Davon habe ich selbst aber jetzt gar nicht so viel Ahnung. Ich glaube, die Ursprünge waren irgendwie in so Science-Fiction-Fankulturen. Keine Ahnung, deutlich vor den 70ern, vielleicht 70 Jahre früher oder so. Und also wir haben hier zum Beispiel auch ein Buch im Regal von Sekundärliteratur über Tijuana-Bibles.
Ach stimmt, das waren ja eigentlich auch schon welche, ne?
Ja, ne, das waren halt auch welche.
Also, erklär mal die Dinger.
Das sind, also es ist gleichzeitig Copyright-Verstoß und Pornografie. Beides Dinge, die auch zu dem Zeitpunkt, als sie gemacht wurden, illegal waren. Das war so zu Prohibitionszeiten in den USA und dann haben halt Leute kleine Hefte gemacht, also wirklich klein, kleiner als A6, ich weiß nicht welches Format genau, wo dann irgendwelche berühmten Figuren entweder des öffentlichen Lebens oder andere Comicfiguren in ulkigen Sexgeschichten zu sehen waren. Das ist halt zum Beispiel auch Fanzine in dem Sinne. Irgendwann hat man dann aber angefangen, das nur noch Zine zu nennen. Ja, das irritiert ja auch so ein bisschen das Wort mit dem Fan-Ding. Auf jeden Fall gibt es diese Treffen für Leute, die sowas machen, schon sehr lange und sehr viel. So im anglosächsischen Raum kommt es mir immer so vor aus der Ferne, als ob jede mittelgroße Stadt ihr eigenes Zine-Fest hat. Und ein Freund von mir war vor kurzem in den USA, ist so ein bisschen rumgereist, also einmal so Westküste runter und war dann auf dem Zine-Fest Portland und hat dort Leute kennengelernt, die halt auch tatsächlich diese ganzen Zine-Fests klappern. Also die reisen quasi das ganze Jahr nur rum. Jeden Monat ist in einer anderen Stadt eins. Mhm. Ja, ganz so schön ist es in Deutschland noch nicht. Mhm. Aber es gab halt mal für 2 oder 3 Jahre in Mülheim an der Ruhr eins.
Oh je, da werden gerade Erinnerungen wach, aber da reden wir jetzt nicht drüber.
Kennst du, ist super. Ich mag den voll gerne. Genau, da bin ich einmal hingefahren, leider nur einmal, und dachte, boah, shit, ey, muss ich auch in Berlin machen.
Wie, da gab's so ein Festival?
Genau, da gab's...
In Mülheim an der Ruhr gab's ein Zine-Festival.
Ja, ja.
Das hast du dann nach Berlin exportiert.
Ja.
Sollte das nicht umgekehrt laufen eigentlich?
Ich weiß. Nee, aber ich hätte halt vorher auch gedacht, ach, sowas kann man ja in Deutschland nicht machen. Hier gibt's ja einfach nicht so das Publikum oder die Kultur dafür. Aber Bullshit, hat ja in Mülheim funktioniert, dann funktioniert's auch in Berlin. Und dann dachte ich halt, mach ich das halt in Berlin.
Ah ja, wann war das? Wann warst du in Mülheim und hast das da aufgeschnappt?
Das müsste dann 2010 gewesen sein, weil 2011 gab es dann das erste in Berlin. Und ich habe das, vielleicht war ich auch 2009 in Mülheim, weiß ich nicht genau, aber ich habe das relativ schnell danach angeleiert. Mhm. Und das war auch noch ganz witzig, also ich dachte dann halt so, okay, mach ich jetzt selbst. Habe erstmal so ein paar Leute zusammengeklappert, die dann noch mit in Frage kämen, um das zu organisieren. Dann hat man ein erstes Treffen und dann haben wir halt so beschlossen, okay, ja, wir registrieren jetzt einen WordPress-Blog, sinfestberlin.wordpress.org und eine Gmail-Adresse. Damit fangen wir erstmal an. Und dann irgendwann am nächsten Tag oder so bin ich halt online gegangen und wollte diese beiden Dinge registrieren. Weil hatten wir halt so gedacht, ja, okay, Caro macht das. Und da war das schon registriert. Mhm. Und dann dachte ich so, hä, habe ich das schon gemacht? War ich irgendwie so betrunken gestern? Oder haben das jetzt die anderen gemacht?
Passiert mir ständig, so Domains registrieren, betrunken.
ja, kenne ich auch. Ich glaube, ein Freund von mir hat fehlkauf.de registriert, betrunken. Ja. oder hat er auch nur behauptet, weiß ich nicht. Und
ich habe mal pornorezension.de registriert, betrunken.
Ah ja, und ich kenne auch den Besitzer von fickkritik.de, das ist so ähnlich. egal. Und dann habe ich halt die anderen gefragt, die mit bei dem Treffen waren, sagt mal, habt ihr das jetzt registriert? Und niemand hatte das gemacht. Und dann habe ich halt dieser Gmail-Adresse eine E-Mail geschrieben. Und das war dann halt eine, die zur gleichen Zeit die exakt gleiche Idee hatte wie ich und auch noch dieselbe URL wollte.
Okay.
Und dann habe ich die halt kennengelernt und dann haben wir uns zusammengeschlossen.
Und die war auch in Berlin, oder was?
Ja, genau.
Achso, das war in der URL ja auch drin,
genau.
Ne?
Ja, gut. Ja, also es war halt einfach so Zeit, dass Berlin das auch mal kriegt oder auch schon über.
Wahrscheinlich war die Idee in Berlin schon 10 Jahre früher da, aber es ist einfach keiner aus dem Arsch gekommen und in Mülheim haben sie es einfach vorher schon an den Start gekriegt.
Ja.
Und dann habt ihr das dann zusammen gemacht, angeleiert oder wie ging es dann weiter?
Ja genau, also das ging ja dann, das soll man dann auch irgendwie Konkurrenzveranstaltung machen. Also nee, wir haben das dann zusammen gemacht, wir haben uns auch super verstanden, hatten immer ähnliche Vorstellungen und sind jetzt befreundet und und das war dann 2011, da gab es dann das erste Zine-Fest und dieses Jahr müsste dann das 4. sein, genau.
Hast du vorher schon mal irgendwie so eine Veranstaltung organisiert oder?
Nein, und keiner von uns hatte das. Klar, irgendwie vielleicht mal so eine kleine Ausstellung, wo dann 20 Leute hinkommen oder sowas, hatte schon mal jemand organisiert, aber nichts Größeres, niemand von uns. Und dann ist das sofort viel größer geworden, als wir dachten und hatte, ich schätze, so 400, 500 Besucher gleich.
Wow.
Ja.
Wie habt ihr da Werbung dafür gemacht oder wie? Hat sich das einfach nur rumgesprochen oder wie war das?
Hauptsächlich das. Es gab halt diese Organisatorengruppe, die irgendwann auf knapp 10 Leute oder so angewachsen war. Die plus deren Freunde, da hat sich schon genug rumgesprochen. Ich kenne natürlich die ganzen Comic-Leute aus Berlin, die waren alle da. Und dann haben wir das aber auch noch in... wo wir irgendwie im Internet was finden konnten, was mit Sinnkultur zu tun hat, beworben und Flyer und Poster in Buchläden und linken Kneipen und Orten, wo Leute hinkommen könnten, die sich dafür interessieren.
Ja.
Es hat schon einen sehr, sehr großen Kunstanteil gehabt. Also falls irgendjemand Tipps hat, wie man das besser bewerben könnte für so richtig Punk-Scenes, wie man das so kennt. Mhm. Fände ich super.
Wo hat das beim ersten Mal stattgefunden? Auch schon da?
Nee, Werkstatt der Kulturen war das, weil, also jetzt ist es in der SFE, also Schule für Erwachsenenbildung im Mehringhof. Das ist halt so eine Schule, selbstverwaltet, wo man das Abi nachholen kann. Und die hatte ich im ersten Jahr auch schon angefragt, aber irgendwie waren die da noch so ein bisschen zurückhaltend. Und deshalb waren wir in der Werkstatt der Kulturen. Das ist so ein Veranstaltungsort, ein ganz normaler, in der Hasenheide, also direkt neben dem Park. Aber ich wollte halt unbedingt in die SFE. Also das sind ja auch immer die linken Buchtage, weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Und deshalb wusste ich halt, dass das für sowas ein total guter Ort ist. Also für so Halbbuchmesse, aber auch mit Workshops und Vorträgen. Ist es ideal, weil die diese Klassenräume haben.
Waren es am Anfang alles Leute hier aus der Renate oder habt ihr dann auch schon anderen Leuten Bescheid gesagt, bringt mal euren Kram her? Oder?
Nee, das waren auch schon andere Leute. Also ich fand immer, es gibt so zwei große Gruppen auf dem Scenefest, also von Leuten, die Tische haben und dann halt auch entsprechend das Publikum. Und das sind die Comic- und Kunstleute, die hier aus Renate-Umfeld kommen, aber auch woanders her. Und queer-feministische Scenes. Mhm. Das ist so die derzeitige große Scene-Welle. Also nicht mehr so die Art Punk-Scene mit Konzertbesprechungen und dann irgendwie so noch ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht mal so ein politischer Artikel oder so, sondern feministische Themen, auch sehr persönliche, manchmal über Körpersachen, Körperbilder, Körper oder... Was gibt's denn dann noch so? Es gibt diese Brava ist irgendwie noch ganz witzig. Die also bezieht sich mit dem Namen auf Bravo und versucht so etwas ironisch auch so Teenie-Zeitschrift zu sein. Ja. Aber halt nicht in der Form, wie man es kennt und die halt auch total doof ist, sondern einfach tatsächlich Dinge, die man lesen will.
Wie findet man sowas? Wo gibt's sowas?
Das ist eine gute Frage, das wüsste ich auch gern. Deshalb habe ich dieses Scheiß-Scene-Fest gegründet. Ja, damit ich. Nee, ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Also, wir sind jetzt inzwischen sehr, sehr bekannt geworden. Auch nicht nur deutschlandweit, sondern auch noch darüber hinaus. Das haben sich für dieses Jahr auch schon wieder Leute aus London angemeldet, die extra angereist kommen, was ich irgendwie total krass finde. Ja, und so kommen dann halt Leute einfach so von selbst auf uns. Aber wie ich die finden könnte, habe ich überhaupt keine Ahnung, weil kannst du ja nicht googeln, ne? Und das ist die einzige Art, wie ich weiß, wie ich an Informationen kommen kann.
Ich habe das auch probiert, aber mit Google ist schlecht halt bei dem Thema.
Ja, nee, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also innerhalb der einzelnen Szenen, da gibt es dann halt so die Mittel und Wege. Also wenn du jetzt irgendwie Kunst-Comic-Szene bist, dann sind wir halt zum Beispiel eine gute Anlaufstelle und dann lernst du da Leute kennen und über die lernst du weitere Leute kennen und dann kennst du halt irgendwann jeden, der in Berlin Siebdrucke macht. Mhm. Queere Scenes ist dann wahrscheinlich ähnlich. Da gibt es halt eine Szene, die hat ihre Partys und die hat ihre Orte und die hat ihre Treffen. Und dann kriegt man das mit oder hat auch ihre Mailinglisten. Und
es ist halt immer so szenebasiert, gibt es halt so die Orte. Genau. Und das Szenefest bringt das jetzt mal so ein bisschen zusammen, ne?
Ja, das ist so das Ziel, das übergreifend zu machen. Aber es ist halt schwierig, das zu tun, wenn du überhaupt keinen Fuß in einer Szene hast, aber Interesse an der. Mhm. Also dieses Jahr kommt zum Beispiel auch Floppy Miriapoda. Die sind so ein bisschen aus Lesebühnenrichtung. Also es ist so ein Literaturmagazin quasi. Und die lesen halt auch immer auf Lesebühnen, die sind so aus der Beiz so. Mhm. Und ich freue mich halt total, dass ich die für eine Lesung da gewinnen konnten, weil solche Leute haben halt total wenig. Obwohl ich weiß, dass Leute, die Lesebühnen oder Poetry Slams oder was auch immer machen, dass die auch ihre Sachen ausdrucken und unter die Leute bringen. Aber ich kenne das halt nicht.
Yeah.
Und genau, das ist dann halt so diese Schwierigkeit. Ich müsste jetzt irgendwie mich in jede Szene so reinwuseln, um da die Leute dazu zu kriegen.
Also das ist jetzt dieses Jahr, findet das zum vierten Mal statt und hat sich das jetzt schon stark verändert oder ist es eigentlich jetzt immer noch so, also ist es größer geworden zum Beispiel, sind jetzt schon mehr, es war im ersten Jahr schon recht erfolgreich, hast du gesagt, aber ja, erzähl doch mal, wie es sich so entwickelt hat.
Ja, das ist, es ist ganz gut, dass ich im zweiten Jahr dann diese SFE gekriegt habe. Im ersten Jahr war es halt sofort schon überraschend groß für uns alle und im zweiten Jahr ist es nochmal gewachsen, aber wir waren dann halt auch an einem Ort, der noch mehr Platz hat und seitdem würde ich sagen, ist es ungefähr gleich geblieben. Wir haben so 50 bis 60 Tische und das ist schon sehr knapp, da mussten wir glaube ich auch Leuten absagen oder fast absagen. Das ist so das absolute Maximum, was wir da reinkriegen in die Räume. Und genau, dann sind halt irgendwie so pro Tisch irgendwie so zwei Leute, die bringen dann noch ihre Freunde mit und dann ist halt einfach der ganze Ort schon voll. Also
schon voller Leute, wenn noch gar keine Besucher da sind, oder?
doch, die Besucher meinte ich jetzt so, die Freunde, ne? Also das ist jetzt schon so am Limit, glaube ich. Wenn wir es größer haben wollen, müssten wir nochmal umziehen und ich wüsste jetzt nicht so genau, wohin. Und wir haben auch, es sind ein paar von den Organisatoren abgesprungen, weil sie Erwerbsarbeit angefangen haben oder ähnlich schlimme Sachen. Und deshalb haben wir jetzt auch gerade so ein bisschen wenig Personal, was sich um alles kümmert. Also so die Hälfte von den letzten Jahren. Deshalb bleibt mehr Arbeit an den Einzelnen hängen. Und da könnte es sein, dass wir dieses Jahr auch so vom Programm her ein bisschen abspecken, falls nicht noch ein paar Leute dazukommen, die mitmachen. Das ist halt auch eine Menge Arbeit. Gerade wenn man, also wir haben da vor Ort auch Essen jeden Tag, damit nicht jeder, der einen Tisch hat, irgendwie rausholen muss und sich Falafel holen, sondern dass es das gleich vor Ort gibt. Es gibt eine Bar, die es auch ungemein gemütlicher macht. Wir kümmern uns auch um Sand, also der Ort ist barrierefrei zugänglich, aber man braucht einen Schlüssel für den Fahrstuhl und dann muss halt jemand den Fahrstuhl bedienen. So Kleinigkeiten fallen halt an und Workshops und Vorträge.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Da gibt es also eine Lesung, hast du gesagt, Workshops und Vorträge. Was gibt es denn da für Workshops und Vorträge?
Das ist jetzt noch nicht alles fertig geplant, aber also mein persönliches Highlight, worauf ich mich total freue, ist ein Vortrag von Christian Siefkes. Der hat unter keimform.de kann man das auch lesen. Das ist so ein Gemeinschaftsblog von ein paar Leuten über Peer-Economy-Konzepte und anderes. Wahrscheinlich hat sich das jetzt total falsch. Aber was dieser Text, den er geschrieben hat, der heißt Freie Quellen. Und den hat er halt auch in Zine-Form rausgebracht. Darüber habe ich ihn gebeten, einen Vortrag zu halten. Das ist so halb Essay, halb utopische Kurzgeschichte, wie Leben und Produktion und überhaupt nach dem Kapitalismus stattfinden wird. Aus so einer Zukunftsperspektive rückblickend beschrieben. Also ja, wir wissen, damals war das so und so, aber heute haben wir alle unsere 3D-Drucker zu Hause, so eine Art. Also es ist jetzt meine Kurzfassung, lest euch den Text einfach mal ganz durch, das ist super, weil wenn du Leuten sagst, ja, Kommunismus so, dann gibt es ja immer so eine Handvoll Reaktionen, die man darauf kriegen kann. So zum Beispiel, wer putzt denn das Klo? Und ja, eine Frage, die halt immer im Raum steht, ist, ja, wer soll das denn dann machen? Wie man die anders formulieren könnte, ist halt, wie findet dann Produktion statt? Weil brauchst du halt. Ja. Und dieser Text ist halt irgendwie eine sehr schöne und nachvollziehbare Antwort auf diese Frage.
Okay, Das klingt schon mal interessant. Was Workshops, was für Workshops hast du da vorhin erwähnt?
Da haben wir zum Beispiel ein eigenes Notizbuch basteln. Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Buchbindetechnik das gemacht werden wird, aber wer in den Workshop geht, hat dann halt am Ende ein kleines Heft. Wahrscheinlich kann, wenn man sich vorbereiten will, kann man auch schon bedruckte Seiten mitbringen und dann sein eigenes Buch binden oder so. Mhm. Aber für jemanden, der jetzt nichts vorbereitet hat, kann man dann ein Notizheft machen. Oder ja, Stricken. Heißt das Stricken oder heißt es Häkeln? Nee, es heißt Stricken. Mhm.
Das eine ist dieses, wo man so macht, und das andere ist das, wo man so anders macht.
Na, das eine hat so zwei lange Nadeln.
Ja.
Die auch voll gefährlich aussehen.
Dann hat diese Hakennadel.
Genau. Mhm. Stricken, einen Strickworkshop wird es auch noch geben. Mhm. Ja, wir versuchen halt auch immer so ein bisschen DIY-Dinge weiterzudenken. Mhm. Also nicht nur beim Papiermedium zu bleiben oder so, weil das ist halt nicht, worum es geht. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle so Papierfetischisten sind. Ich mache das auch gar nicht an dieser Heftform fest, die das halt meistens hat. Das, das erzähle ich auch immer gerne, wenn mich Leute nach einer Sinn-Definition fragen. Es gab mal einen, der auch mitgemacht hat beim Sinfest, der hatte so kleine Schnapsflaschen gesammelt. Mhm. Also weiß nicht, ob er die alle selbst trinken musste. Und hat dann da als Flaschenpost seinen Sin reingerollt.
Ah, ja.
Und das ist halt auch eine Form, wie du dein Zeug machen kannst.
Ja. Ja, also falls jemand von der werten Hörerschaft gehäkelte Sins kennt, immer her damit. Ja, cool. Sonst noch irgendwas an Programmen oder irgendwas, was da stattfindet, was noch erwähnt werden sollte?
Wie gesagt, ist jetzt gerade noch so unklar, ne? Kommt drauf an, was wir bereit sind zu organisieren, aber es wird auf jeden Fall auch wieder eine Party geben. Also das Sinfest findet am 8. und 9. November dieses Jahr statt. Und also es ist ein Samstag und ein Sonntag, immer so tagsüber zwischen 12 und 8 grob. Vielleicht machen wir Sonntag eher zu. Und am Samstagabend in der Nacht dazwischen gibt es dann immer noch so eine Party dazu. Und die wird dieses Jahr wie auch schon letztes Jahr wieder von La Moustache organisiert. Und irgendwelche sicherlich sehr coolen Bands haben, die jetzt aber auch noch nicht bekannt sind.
Hereinspazieren.
Ist auch einer unserer Referenten.
Ah, ja.
Der hier gerade durchs Zimmer spaziert.
Ja, ist ein Haufen Arbeit, sowas zu machen, ne? Was braucht ihr noch Leute, die irgendwie helfen, oder wie sieht's da aus?
Ja, unbedingt. Bitte helft uns. Nee, tatsächlich, ja. Wie viele Helfer hatten wir denn immer so? Also mindestens 30, aber ich glaube eher mehr. Einfach Leute, die mal 1-2 Stunden oder so rumsitzen am Infotisch oder an der Bar und halt Kaffee machen oder so. Das sind auch größtenteils ganz angenehme Aufgaben. Also das kann man schon mal machen und da findet man auch immer Leute zu. Mhm. Nee, aber das ist schon arbeitsintensiv insgesamt, aber ist halt eine große Veranstaltung, ist für viele hundert Leute, vielleicht sogar 1000, wir wissen es nicht genau, wir haben es jetzt nicht so ganz gezählt. Falls jemand Lust hat, die Bar zu organisieren, gerne oder irgendwas. Ich glaube, wir haben jetzt die Grafiksache so gut wie fertig oder so. Finanzierung kümmere ich mich drum.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Wie finanziert ihr das? Ein bisschen Geld braucht ihr ja sicherlich dafür schon.
Es gibt ein paar kleine Ausgaben, aber wir haben da vor Ort Spendenbüchsen. Und von den Leuten, die Tische haben, haben wir in den vergangenen Jahren auch immer nach einer Spende mit Vorschlagsbereich, also zwischen 1 und 30 Euro, haben wir immer gesagt, gebeten. Dieses Jahr mussten wir denen leider sagen, mindestens 5 Euro, weil zu viele Leute weniger oder gar nichts gegeben haben sogar. Und genau, jetzt ist es halt so ein bisschen schwierig, dieses Jahr das zu finanzieren, weil wir nicht mehr so viel Spenden übrig haben von letzten Jahr. Aber ich glaube schon, dass wir das hinkriegen. Und ja, also klar, wenn jetzt jemand irgendwie seine Hefte alle verschenkt oder für 10 Cent oder so verkauft, dann werden wir denen trotzdem auch umsonst einen Tisch geben. Nur, es muss halt auch irgendwie so ein bisschen mitbedacht werden, dass wir Ausgaben haben und die irgendwie reinkriegen müssen.
Ja. Ihr habt jetzt aber keine Sponsoren oder sonstige Finanziers da oder so?
Nee, nicht wirklich.
Hättet ihr Bock auf sowas oder seid ihr da so drauf, nö, wir machen das selber, wir wollen ja gar keine äußeren, gar keine Geldgeber irgendwie oder sonstige Sponsoren?
Also wir sind jetzt Förderungsprogramm, die auch so sich mit der Sache identifizieren können, sind wir auf jeden Fall nicht abgeneigt. Sowas nehmen wir gerne, aber Sponsoren kommt überhaupt nicht in die Tüte. Das ist ein DIY-Event und das widerspricht irgendwie der ganzen Kultur und den ganzen Gedanken. Ich bringe jetzt meine Sachen selbst raus, weil ich dann alleine entscheide, was es ist und wie das aussieht. Und es ist mir scheißegal, ob das jemand gefällt und ob es nur drei Leute auf der Welt und meine Mutti mögen. Ja. Das ist der Gedanke dabei.
Ja.
Also nein, Sponsoren macht was anderes. Im November. Nee, ist eigentlich auch spannend.
Das Wetter. Na, aber ihr seid ja komplett drinnen, ne?
Ja, ja, und es ist auch mit Absicht immer im November oder manchmal Ende Oktober.
Wieso?
Na, weil dann das Scheißwetter anfängt in Berlin und dann sitzt du deprimiert zu Hause und es ist einfach gut, wenn du dann auch irgendwas zu tun hast das ganze Wochenende lang.
Das ist clever, das ist ein guter Gedanke, ja. Nochmal, wann und wo das stattfindet.
Am 8. und 9. November 2014 in der SFE in Meringhof, also im zweiten Hinterhof, das ist da, wo das Clash ist. Die Adresse ist Gneisenaustraße 2a und das ist dann jeweils so tagsüber, also so am Nachmittag ab 12.
In Berlin. Das hören auch Leute von anderswo unseren Podcast, das muss man vielleicht.
Nein, die ganze Welt ist Berlin. Sienfestberlin.com könnt ihr auch gucken. Da gibt es manchmal sogar aktuelle Infos.
Nicht verwechseln mit Sienfest Mühlhof. Nee, wie heißt das noch?
Mühlheim.
Mühlheim, genau. Mühlheim. Ja, kommt alle hin.